Hier ist der Antritt, der Fahrradpodcast auf Detektor FM mit der zweiten Juni-Ausgabe 2024. Mein Name ist Gerolf Meyer.
Und ich bin Christian Bollert. Ich habe in dieser Woche Volodymyr Zelensky gesehen. Nicht wirklich, aber fast.
Du warst in Berlin und hast die Kolonne an dir vorbei.
Ich war nicht nur in Berlin, habe die Kolonne. Tatsächlich hat die Kollegin, die mir das Hotel gebucht hatte, das Hotel neben Zelenskys Hotel. Man kann es ja sagen, Waldorf Astoria, da hat er übernachtet, stand auch
und
überall.
Ich
war in dem Hotel daneben, so ein runtergekommenes Ding am Zoo. Und ich konnte dann 20 Minuten nicht in mein Hotel, weil die Kolonne noch Verspätung hatte und solche Sachen. Aber tatsächlich habe ich einmal die Kolonne gesehen, war schon eindrucksvoll. Und man hat auch überhaupt nicht gesehen, in welchem Auto er saß, waren natürlich alles verdunkelte Scheiben und so. Aber es war schon krass, weil auch in vielen Autos vorne dann hast du so gesehen, so ukrainische Soldaten saßen und so, wo schon klar war, okay. Die schützen hier ihren Präsidenten. Ja. Aber deswegen.
Wahrscheinlich nicht nur die. Nee. Und ich hab's nur irgendwo.
Also erst kam natürlich Polizei, dann irgendwie Bundespolizei und auch wirklich von überall aus Bremen und Hamburg und so alle. Also es war ein Rieseneinsatz. Und selbst die Berliner, die ja sonst relativ entspannt sind, wenn so Staatsgäste kommen, haben gesagt: Oh, ganz schön, war die S-Bahn war gesperrt und alles war, muss man sagen, in Mitte. Ein ziemliches Chaos und im Westen der Stadt.
Genau, ja. Das habe ich gelesen, dass es irgendwie hier fährt nicht und
das ist nämlich los? Das, worauf ich eigentlich hinaus wollte.
Ja.
Ich habe nämlich die Ausfahrt des Monats für mich persönlich gemacht.
Oh,
und zwar
deine eigene.
Mit einem nicht mir eigenen Fahrrad, sondern mit einem Sharing-Fahrrad, kann man auch an dieser Stelle, glaube ich, sagen, mit so einem Nextbike bin ich zu einem Termin gefahren, durch die halbe Stadt, irgendwie 6 Kilometer, immer an der Spree entlang. Und es war so schön. Es war wirklich super. Und alle anderen lagen irgendwie. Und also ich gehörte da dazu. Ich wollte in die S-Bahn. Fuhr natürlich nichts. Dann fuhr bis Tiergarten die S-Bahn. Und da war dann Feierabend. Also ich glaube, zwischen Tiergarten und Alexanderplatz in Berlin hatten sie wirklich die komplette S-Bahn gesperrt. Und alle Leute standen auf einmal da. Was geht denn jetzt? Weil keine Busse fuhren, keine S-Bahn. Da gab es keine U-Bahn. Nichts ging. Und dann habe ich halt geguckt in meiner Fahrrad-Sharing-App des Vertrauens und da waren tatsächlich noch 1, 2, 3 Fahrräder da und habe ich mir eins geschnappt und wusste, okay, ich muss bis dahin hinterm Hackischen Markt und dann bin ich immer schön an der Spree entlang, erst beim Bundespräsidenten vorbei, dann im Kanzleramt und so. Und dann,
du hast sie alle?
Ich hab sie alle abgefahren.
Bundespräsident, Kanzler, genau.
Ja. Zelensky. Dann Bundestag, Zelensky.
Ja.
Dann bin ich noch bei Google und Apple vorbeigefahren.
Na Mensch, Christian Bollert.
So, und dann zu meinem Termin.
Ja.
Aber das war so schön. Es war wirklich richtig, richtig schön. Es war irgendwie ein frühlingshafter Tag, nicht zu warm, nicht zu kalt.
Wo dein Termin war, willst du jetzt natürlich nicht verraten.
Am Hackischen Markt.
Ah ja, okay. Interessant.
In der Nähe des Hackischen Marktes.
Ah ja.
Und hat auch was mit Podcasts zu tun. Und ich war nur Minute, bevor ich eigentlich da sein wollte, da. Trotz Chaos, weil ich natürlich ein bisschen Luft eingeplant hatte, weil ich ja schon wusste, okay, aber so viel hatte ich auch nicht eingeplant. War dann doch sportlich, habe dann die Jacke ausgezogen, vorne reingeworfen und war dann ziemlich entspannt und happy da. Also es war wirklich eine sehr, sehr schöne Ausfahrt und ich bin lange nicht mehr im Prinzip vom Westen der Stadt Berlins so komplett einmal durch Mitte so durch und wirklich durchs Regierungsviertel. Irgendwie war das richtig, richtig schön, so an der Spree entlang und durch den Tiergarten. Und da war die Fanmeile schon aufgebaut, die habe ich auch noch gesehen. Also ich habe wirklich alles gesehen, was man in Berlin gerade sehen kann. Ja, das war meine Ausfahrt des Monats.
Ja, siehst du. Kaum nimmst du dir.
All in one.
Ja, ich bin vor einer Weile.
Kaum mal brach, weil der S-Bahn-Verkehr nicht geht.
Christian Bollert liegt brach.
Naja, du weißt.
Ja, ich bin vor einer Weile zu Fuß mal so quer durch, glaube ich, durch Mitte gelaufen, jetzt irgendwie vor ein paar Monaten. Mhm. Und was mir natürlich gleich einfiel.
Friedrichstadtspalast bin ich natürlich auch noch vorbeigefahren.
Klar. Also sag mir die Dinge, wo du nicht warst, das geht schneller.
Ja. Am Alex war ich nicht.
Ja, gut. Ne? Ja. Das
Fernsehturm habe ich später noch gesehen.
Ja. Und da warst du ja auch schon mal. Auch wenn du da spät warst, wie du mal erzählt hast. Aber mir fiel kurz ein, ich habe genau versucht hinzuhören. Du hast gesagt, einfach die Jacke vorne rein.
Mhm.
Das Nextbike, das du benutzt hast, hat einen Frontgepäckträger, richtig?
Ja. Mit so 3 sehr praktischen Gurten, Riemen, wie was auch immer. Also so Schnipsgummis, wie man vielleicht auch fachmännisch sagt.
Ja, und das ist jetzt, sagen wir mal, es ist eine lose Verbindung zu Themen, die wir in dieser Ausgabe haben. Aber so die Frage, wie transportiere ich Gepäck, wo transportiere ich das am Fahrrad, die vielleicht vor einer Weile beantwortet worden wäre mit einer Kunststofftasche eines fränkischen Herstellers.
Oder andere, aber ja.
Und that's it. Ja, der Korb hat natürlich eine Renaissance und auch der Korb vorn. Und ich bin auch großer Frontgepäck-Anhänger. Du offensichtlich auch.
Ja.
Aus Überzeugung wahrscheinlich. Ein anderes Fahrrad hättest du gar nicht genommen.
Ja, ich hätte in der Situation wirklich jedes Fahrrad genommen. Nee, stimmt nicht. Ich hätte nicht jedes Fahrrad genommen, aber tatsächlich ist das für mich auch häufiger ein absolutes Pro-Argument für in dem Fall die Nextbikes, die vorne so ein Ding haben, weil da kann ich eine Tasche reinpacken, ein Aufnahmegerät habe ich da auch schon reingepackt und so.
Du hast es immer im Blick.
Ja. Genau, ich sehe einfach, ob es irgendwie...
Ja, und du musst dich nicht irgendwie, wenn du an der Ampel stehst und im dichten Gewühl umdrehen und wo ist eigentlich mein Aufnahmegerät?
Ist wirklich super praktisch. Und ich habe das Ding nicht auf dem Rücken, was auch so beim Schwitzen und Fahren...
Dann bist du sweaty, wenn du da ankommst am Hackischen Markt, dann denken die, eigentlich ein netter Typ, aber warum schwitzt er so, was ist mit ihm?
Richtig.
Ja, so, das ist, genau.
Ja. Nee, ist wirklich, wirklich gut. Und ohne jetzt zu sehr abgleiten zu wollen, aber ich kenne Hunde, die können nur vorne sitzen. Und auch für die ist es so eine Frontgepäckträger eine durchaus gute Sache, weil hinten funktioniert es nicht.
Ja.
Sag mal so.
Ich kenne Hunde. Das ist der schlechte Versuch, sowas wie professionelle Distanz zu machen.
Ja,
es gibt Hunde, die haben auch guten Geschmack. Nein, wir wollen das nicht es ist keine überzubewertende Frage, aber es ist interessant, dass es funktioniert. Ja. Und ich würde die These wagen trotzdem, dass vor, weiß ich nicht, 10, 15, 20 Jahren das noch nicht davon gewesen wäre. Weil so wie, und jetzt sage ich es einfach, gute Schutzbleche auch der Gepäcktransport vorn wieder stärker im Umlauf, im Gespräch ist. Und dass es für die Schutzbleche zutrifft, das wird diese Sendung unter anderem verraten.
Das stimmt, darüber werden wir sprechen. Und aber zur Ehrenrettung muss ich, glaube ich, sagen, Call a Bike, ne? Also hier der Konkurrent, die hatten auch vorne immer so ein Ding, aber das fand ich nicht so richtig praktisch. Aber die hatten auch, ich glaube, da war die Idee, dass man da so als Bahnreisender seine Aktentasche irgendwie so reinpackt oder so. Aber die hatten auch immer vorne diese Dinger dran. Die sieht man mittlerweile gar nicht mehr so oft, finde ich.
Dass ich auf deine wilde Anekdote mit Zelensky und Kanzler und Präsident dein Nextbike und dem nicht vorbereitet war, ist diese Assoziation vielleicht auch bei mir einfach Wunschdenken.
Ja, vielleicht.
So wie ich mir das an anderer Stelle auch wünsche, dass Themen irgendwie wieder stärker kommen. Werden wir sehen. Wir können es ja erstmal in dieser Ausgabe um das eine kümmern.
Ich wünsche mir eine neue Fahrrad-Podcast-Ausgabe.
Ich auch. Weißt du was? Jingle jetzt.
Antritt. Der Fahrrad-Podcast von Detektor FM.
Wir sammeln in diesem Podcast monatlich eure Ausfahrten ein und das ist uns auch diesmal gelungen. Wenn man ganz genau hinguckt, sind sogar zwei Ausfahrten, denn Christian hat uns schon von seiner wilden Fahrt zum Geheimtreffen am Hackischen Markt berichtet. Aber nicht nur dieses Treffen hat stattgefunden, nein, es haben sich auch einige Menschen im Mai in Brandenburg getroffen, um einem sehr wichtigen und durchaus auch sehr schönen Thema zu huldigen. Beim Fenderfest bei Thomas Becker von Mehrglas hat sich alles ums Schutzblech gedreht und Thomas erklärt uns, warum dafür ein einziges Treffen eigentlich auch nicht ausreicht.
Mich hattest du schon, als du gesagt hast, die haben sich in Brandenburg getroffen. Wir sprechen im Juni natürlich aber auch über Fahrräder, die krank sind, denn Fahrräder können immer krank sein. Wir kümmern uns mit Christiane ja schließlich darum und Christiane ist Meisterin in einer Fahrradwerkstatt. Wir sprechen mit ihr über erste Erfahrungen mit Shimanos Komponentenfamilie Qs und die Vor- und Nachteile von sogenannten Einfachantrieben. Was das genau ist, was das soll, das besprechen wir aus Werkstattsicht mit Christiane oder ganz konkret, Gerolf macht das zusammen mit Christiane.
Und das Skript, das schicken wir jetzt nochmal kurz in die Manufaktur, weil, genau, du bist nicht dabei gewesen, aber vielleicht findest du es gerade deswegen besonders spannend. Erstmal aber zum Fenderfest. Den Fahrradpodcast Antritt auf Detektor FM gibt es letzten Endes nur wegen Fahrradgeschichten, denn auf die stehen wir und ein großer Korb, um diese Geschichten zu sammeln, ist unsere Ausfahrt des Monats, in der wir einmal im Monat mit einer Person über ein Erlebnis sprechen, das er oder sie auf oder mit dem Rad gehabt hat. Und das kann alles sein, egal ob Weltreise oder Trainingsfahrt oder Sprintrekord oder Langsamfahrt oder noch was ganz anderes. Nehmt uns einfach ein Stück mit auf eure Ausfahrten.
Und in dieser Episode sprechen wir mit Thomas Becker, denn der baut nicht nur sehr schöne Fahrräder unter dem Namen Mehrglas, nein, er hat auch im Mai zum ersten Mal ein Treffen veranstaltet, das sich rund ums Fahrradschutzblech dreht. Fenderfest heißt das Treffen, abgeleitet vom US-amerikanischen Wort für Schutzblech. Das durfte ja auch ich schon im Podcast lernen. Fenderline zum Beispiel, wenn es um Schutzbleche geht. Und wir wollen natürlich genau wissen, wie es gewesen ist, dieses Treffen, und sagen Hallo nach Groß-Lüben im wunderschönen Brandenburg, wie ich an dieser Stelle sagen darf. Hallo Thomas.
Hallo, Ja, schön, dass ihr mich empfangt, dass ich ein bisschen was dazu sagen darf. Ja, danke.
Ein thematisches Treffen rund um Schutzbleche, das klingt ja irgendwie schon ziemlich nerdig, vielleicht sogar nach Nerd-Level 3000 oder so. Wie kommt man denn auf so eine Idee?
Ja, schon sehr speziell, ne? Also die Frage kam immer wieder auf der Veranstaltung, warum machen wir das hier überhaupt für Schutzbleche? Weil Schutzbleche sind ja auch nur irgendwie, das ist was, was man sich ranschraubt. Das hat schon irgendwie einen weiteren Hintergrund. Es gab in Amerika, da gibt es das ist ein relativ bekannter Rahmenbauer, J.P. Weigel nennt er sich. Und der hat über Jahre immer den French Fender Day gemacht, bei sich zu Hause vor der Werkstatt. Und das war halt ein Treffen, wo Räder gefeiert wurden, die halt Schutzbleche haben, speziell die französischen Konstrukteure, Randonneure, Porteure, solche Art von Fahrrädern, die halt in Frankreich in den 50er, 60er, 70er Jahren gebaut wurden. Und das Merkmal an denen war halt immer, die hatten eigentlich immer ein Schutzblech. Und daher hat er sich sozusagen das halt als French Fender Day benannt. Ich habe da so ein bisschen angeknüpft und gesagt, okay, wir brauchen jetzt einen eigenen Namen, irgendwie was. Hatte den Peter Weigel gefragt, darf ich den Namen French Fender Day nehmen? Und dann meinte er zu mir, bist ein pfiffiger Junge, du wirst schon auf was Eigenes kommen. Und dann kam es dann irgendwann die Idee mit dem Fenderfest. Das steckt da halt so ein bisschen hinter, dass wir halt so ein bisschen die Fahrräder, die Randonneure, die Konstrukteure, die Porteure der guten alten Zeit des Rahmenbaus so in den 50er, 60er, 70ern feiern wollen. Genau, das ist so ein bisschen der Hintergrund.
Aber immerhin hat er geantwortet.
Ja, ich war auch ganz nervös. Ich habe lange an der E-Mail gesessen. Die war zwar nur vierzeilig, aber ist halt, wenn man den Kontakt zu Idolen aufnimmt, ist immer ein bisschen schwierig. Also ist ein ganz netter Mensch und war sofort kommunikativ und hat mir auch alles Gute für das Fenderfest gewünscht und schon ein sehr netter Mensch, ja.
Im Gegensatz zu Christian kann ich das total nachvollziehen, dass man sich auch wegen Schutzblechen treffen kann. Aber mal so aus deiner Sicht, warum ist denn das Schutzblech das wert, dass man sich wegen ihm trifft?
Das ist so ein bisschen eine schwierige Frage.
Es tut mir leid.
Nee, ist okay. Habe ich ja selber so zu verantworten. Ne? Wenn du sowas feierst, dann musst du dich dafür auch irgendwie musst du eine Begründung finden. Die Frage kam auf dem Fenderfest auch immer wieder. Da war ja auch so ein bisschen Presse da und ich musste dann erstmal drüber nachdenken, weil für mich war das halt eh immer nur klar so, ja, ich will sowas wie den French Fender Day hier halt in Europa machen oder halt in Deutschland, was auch immer. Ich gucke da aus einer speziellen Perspektive vielleicht raus, weil ich baue halt solche Fahrräder, die haben alle Schutzblech, die sehen halt in den meisten Fällen aus wie aus dieser Zeit. Und wenn ich mir Fahrräder angucke, dann gucke ich mir meistens auch nur solche Fahrräder an. Also wenn ich jetzt irgendwie auf meinem Instagram-Kanal irgendwie das runterscrolle, was mir da vorgeschlagen wird, das meiste hat Schutzbleche. Dadurch ist es für mich, wenn ich ein Fahrradtreffen organisiere, dann läuft es automatisch darauf hinaus, dass ich sozusagen, könnt ihr nachvollziehen, worauf ich hinaus will? Ich kriege es gerade auch nicht besser erklärt.
Ja, ich kann es verstehen, ja. Tatsächlich.
Ich kann es auch verstehen. Und wenn Christian das auch verstehen kann,
können es vielleicht viele andere auch
dann
verstehen.
Dann ist alles easy.
Genau.
Was ich mich tatsächlich frage, ist, wer zur Hölle kommt denn da und bringt mit seinem Fahrrad mit Schutzblech mit?
Wenn man die Bilder von Peter Weigels French Fender Day sieht, dann sieht man halt in der Regel die älteren Fahrräder. Also wirklich René Herse, Alex Singer Fahrräder, solche Geschichten. Die meisten, die sich dafür interessieren, sind dann doch schon eher entweder Sammler oder Männer im Alter plus 50. So. Das war auch so ein bisschen, das waren die, die sich so als erstes angemeldet haben. Da war zum Beispiel, ich glaube, man kann den Namen ruhig sagen, ansonsten müsst ihr den irgendwie rausschneiden, Heinz Fingerhut. Heinz Fingerhut ist einer der bekanntesten deutschen Sammler. Der hat sich relativ früh angemeldet. Der hat einen Alex Singer mitgebracht, einen René Herse. Und solche Leute waren da vertreten. Und ich hatte das im Vorfeld so kommuniziert, dass nicht nur klassische Fahrräder dabei sein sollen, sondern halt auch moderne. Da habe ich in erster Linie an meinen alten Werkstattpartner Florian Häusler von Fernfahrräder gedacht, weil wir bauen ungefähr ähnliche Sachen, nur in einer anderen Optik. Aber er baut halt auch Räder mit Schutzblechen. Und ich wollte, dass man halt sozusagen so ein bisschen nicht nur dieses in Anführungszeichen eingestaubten Fahrräder aus irgendwelchen Sammlungen dazu stehen hat, sondern halt auch ein bisschen was Neueres. Dadurch war das Publikum auf dem Fenderfest relativ gemischt. Man hat es erstmal an den Fahrrädern gesehen, da standen halt moderne Fahrräder rum, aber halt auch sehr, sehr alte, klassische Fahrräder. Und das hat es relativ cool gemacht, dass halt nicht nur so eine Nerds von irgendwelchen Oldtimern da waren, sondern halt auch Gravelbikes oder eher jüngere Leute. Und dadurch war das halt schön durchmischt. Schade ist nur, dass der männliche Anteil relativ groß war. Da überlegen wir uns was fürs nächste Jahr, dass wir da ein bisschen mehr Frauen ranziehen können.
Ihr habt euch nicht nur getroffen und die Fahrräder angeschaut, sondern ihr habt auch eine Ausfahrt gemacht. Wo hat die lang geführt?
Das Treffen war ja an sich ein bisschen, das war ja an dem Samstag, war ja das Treffen, was denn wirklich nur hier auf dem Hof stattfand. Und dann war mir das schon wichtig, auch eine Ausfahrt mit dazu zu nehmen. Und die haben wir dann halt am Sonntag gemacht, weil dann hat man halt einen ganzen Tag. Da sind wir alle zusammen, ich glaube, am Sonntag waren vielleicht noch 50, 60 Leute da. Und dann sind wir alle zusammen von hier, Großlüben, nach Rühstedt gefahren.
Rühstedt
ist, genau, das sagt dir das was?
Na klar, das ist doch das Störchendorf, das ist doch logisch.
Genau, ja. Genau. Und ein guter Freund von mir, der auch zwei Fahrräder von mir hat, der hat eine Conversions, der ist dort der Leiter des Biosphärenreservats Flusslandschaft Elbe. Und der war auch am Samstag auch da und sehr guter Freund. Und der hat dann mit uns dort eine kleine Führung gemacht. Der hat sich so eine halbe Stunde Zeit genommen und dann sind wir halt mit den Fahrrädern so ein bisschen durch das Dorf. Da gibt es so einen Ausguck, wo man dann so ein bisschen über die ganzen Dächer gucken kann. Da sind nicht auf jedem Dach ein Storchennest, aber auf sehr vielen Dächern sind Storchennester. Und insgesamt sind es in dem Ort, keine Ahnung, wie groß der ist, 300, 400 Leute oder so leben da, es sind halt insgesamt 50 Nester. Das ist schon sehr eindrucksvoll. Da hat er uns so ein bisschen durchgeführt, hat so auf ein paar Sachen hingewiesen, hat uns einfach auch so ein bisschen was über die Arbeit von dem NABU erzählt. Und das war einmal die Führung. Das war mir sehr wichtig, dass ich die ganzen Leute da einmal hinkriege und dass da einmal so ein bisschen, dass wir da so einen Einblick kriegen. Und dann habe ich drei Touren sozusagen organisiert. Einmal eine kleine Runde. Ich habe das die Altherrenrunde genannt, weil halt doch viele Teilnehmer, ja, über 50 sind und ich glaube nicht mehr, dass die Lust haben, irgendwie 100 Kilometer Gravel zu fahren. Da habe ich dann so eine kleine Runde gemacht, die ging so 40, 50 Kilometer auf dem Deich lang, hier ein bisschen durch die Wälder und dann zurück nach Großlüben.
Das wäre meine Runde gewesen, kann ich schon mal sagen. Ja, auch unter 50. Ja.
Dadurch, dass wir haben halt Samstagabend wirklich lange gefeiert, viele waren sehr froh, doch nur die kleine Runde zu fahren, selbst die Sportler unter denen. Das war ganz nett. Da sind auch wirklich die meisten Leute mitgefahren. Dann habe ich noch 70 Kilometer Gravel-Tour irgendwie zusammengetickert. Da ist am Ende einer gefahren. Und ich habe nochmal eine 100 Kilometer Tour durch die ganze Prignitz. Einfach so Feldwege, so dass man es trotzdem noch gut mit einem schmalen Reifen fahren kann, aber dass alles so ein bisschen durchmischt ist. Und das ging dann von hier nach Wittenberge, nach Perleberg, hoch nach Pritzwalk und dann so ein bisschen durch die ganzen kleinen Dörfer zurück. Auf Fahrradwegen, auf Feldwegen. Schöne Runde. Das waren so die drei Ausfahrten, die ich dann angeboten hatte. Die meisten sind dann wirklich nur die kleine Runde, 40, 50 Kilometer Deich und Wald gefahren. Ich glaube, vier sind die 100 Kilometer Runde gefahren. Das war so die Ausfahrt. Und alle kamen auch sehr glücklich zurück. Ja.
Das kann ich mir vorstellen. Auch eine schöne Gegend, logischerweise, um Fahrrad zu fahren. Ich als Brandenburger bin da natürlich auch nicht ganz neutral. Aber Stichwort Klapperstörche und Kopfsteinpflaster und Gravel. Hat es auch geklappert an den Rädern oder waren die alle super montiert?
Ich hoffe. Das ist ja das Ding, ne? Mit den Schutzblechen. Schutzbleche müssen halt montiert sein und dann klappert es auch nicht. Und gute Fahrräder sollten auch immer klapperfrei sein, ansonsten geht es einem auf die Nerven. Ich denke mal, dass alle Fahrräder das alle gut mitgemacht haben. Und die kleine Runde ging auch, da war wenig Kopfsteinpflaster dabei.
Wir haben in diesem Podcast schon ein, zwei Mal über die Entwicklung und die Evolution des Schutzbleches gesprochen. Deswegen bin ich froh, dich fragen zu können, wie siehst du die aktuelle Entwicklung des Schutzbleches? Bist du zufrieden mit dem, was aktuell verfügbar ist?
Ich denke schon, ne? Das Schutzblech, ich weiß gar nicht, ob man da irgendwie von einer Entwicklung sprechen kann, aber das Schutzblech ist ja insofern essentiell, wenn man halt irgendwie das Fahrrad sauber halten will, wenn man sich selber irgendwie ein bisschen trockener halten will. Du kannst lange durch den Regen fahren. Klar, du wirst von oben nass, aber der Dreck kommt meistens dann von unten. Was schwierig ist, ist gerade so ein bisschen die Verfügbarkeit von wirklich guten Schutzblechen. Also jeder kennt das SKS-Schutzblech irgendwie. Ich will jetzt, also weiß jetzt nicht, wie ihr drauf seid, mit wenn man jetzt hier Brands irgendwie...
Ist nicht so schlimm, gibt auch noch andere Hersteller.
Ja, ja. Genau. Hebi macht auch Schutzbleche.
Ja. Und genau, sehr gut. Ja, genau. Und ich hatte eigentlich auf dem Fenderfest so ein, bitte keine Plastikschutzbleche. Carbon-Schutzbleche ist cool, so, ne? Und aber wäre schon schön, wenn das so Schutzbleche aus Metall sind, weil das alles ein bisschen nachhaltiger ist. ich habe da auch eine relativ einseitige Sicht, weil ich letztendlich nur Honio verbaue, nichts anderes. Und Kunden, die bei mir einen Rad in Auftrag geben, die wollen auch nichts anderes haben. Aber ich weiß gar nicht, da bin ich jetzt ehrlich, ich weiß das gar nicht, wie das irgendwie, jetzt ist ja so eine Art Gravel-Hype, der ist ja seit Jahren, hält er so ein bisschen an und springt da auch gerne mit auf. Die wenigsten haben da die großen Schutzbleche dran. Das liegt wahrscheinlich so ein bisschen an der Vermodderung von Bauteilen, wenn man wirklich durch tiefen Matsch fährt, dass sich dann alles festsetzt und dann bringt dich ein Schutzblech überhaupt nicht weiter.
Ich kann dir ja kurz meine Beobachtung schildern. So, also ich halte Schutzbleche für sehr wichtige Teile am Fahrrad, vor allen Dingen, wenn sie gut funktionieren, wenn sie richtig, richtig gut gemacht sind. Das sind nicht alle, aber ich habe das Gefühl, das Thema kommt immer mehr. Also es gibt inzwischen auch Gravel-Bikes, für die es sogar spezielle Schutzblech-Sets gibt. Die sind dann noch nicht so, wie sich das vielleicht die Schutzblech-Ultras, so wie du einer bist und ich vielleicht auch ein bisschen, so vorstellen. Aber es kommt immer mehr. Und ich glaube, dass das auch was damit zu tun hat, dass dieses Randonneur-Thema und dass das ganze Thema wieder da ist. Unter anderem auch durch solche Veranstaltungen, wie du sie machst.
Der Randonneur-Bug, irgendwie, das habe ich auch seit einem Jahr höre ich das immer wieder. Ich finde das großartig, ne? Weil letztendlich ist durch ein Schutzblech wird ein Fahrrad immer ein kleines bisschen schöner in meiner Welt. Und schöne Fahrräder laden dazu ein, dass man vielleicht öfter mit dem Fahrrad fährt. Also kann man das Schutzblech vielleicht so ein bisschen dahingehend verstehen, die Leute mehr auf die Räder zu treiben. Einfach, weil die Räder schöner sind. Und es macht ja auch Spaß, im Regen Fahrrad zu fahren. Ne? Wenn man dann halbwegs gut geschützt ist, dann funktioniert das sehr gut.
Genau, und noch seine Mitfahrenden auch noch schützt. Also wir fahren zusammen in der Gruppe im Regen und wir werden aber selber nicht dreckig und wir machen uns auch nicht gegenseitig dreckig.
Das ist nochmal zu erwähnen, das ist so das Accessoire zum Schutzblech ist halt so der Mudflap, ne? Dieses kleine aus Leder, aus Plastik, aus was auch immer, dass man hinten nochmal wie so einen kleinen, wie nennt man das denn, Mudflap? Ne? Ich weiß gerade keine richtige. Dass man hinten nochmal einen kleinen Lappen am Schutzblech dran hat, weil der schützt dann nicht dich, sondern wirklich den, der hinter dir fährt. Und das ist unglaublich wichtig. Wir hatten im März war der Berlin-Brandenburger Brevet über 200 Kilometer, der war nur nass. Es hat den ganzen Tag geregnet. Und man konnte eigentlich hinter Leuten, die kein Schutzblech hatten, dahinter zu fahren, ist die Hölle, ging gar nicht. Und auch hinter Leuten, die diesen kleinen Mudflap nicht dran haben, ist es auch schwierig. Also nochmal so, ein Schutzblech ist cool, ist auf jeden Fall Must. Aber dieses kleine Ding am Ende, dieser kleine Lappen, der ist auch sehr wichtig. Und da macht das Schutzblech noch schöner.
Da hast du Gerolf auf deiner Seite, der ist auch ein großer Fan.
Ja. Genau, also ich halte es für eins der sozialsten Fahrradteile der Welt. vielleicht das mit der Klingel zusammen.
Genau, besser konnte ich es jetzt auch nicht formulieren.
Ja, und die Produktbezeichnung dazu kann man jetzt, wir haben ja schon Produkte genannt, ist Bro-Tektor, gibt bestimmt auch einen Cis-Tektor. Ne? Also ich, sehr gut. Wir sind hier bei D-Tektor, können wir darüber sprechen. Genau, siehst du, Christian, es geht nicht nur um Schutzbleche selber, sondern es geht auch noch um die Lappen, die dich dann schützen oder mich, wenn ich hinter dir fahre. Wahrscheinlich werde ich öfter hinter dir
fahren. Du wirst es kaum glauben, aber das ist mittlerweile auch bei mir angekommen, dass dieser Lappen, ich nenne es jetzt einfach mal so flapsig, wirklich wahnsinnig wertvoll ist. Was ich noch sagen will, ich kenne es übrigens auch vom Winterrad, vom Training, da war der Lappen auch immer hinten dran. Wir fragen ja in der Ausfahrt des Monats und auch völlig zu Recht, wie ich finde, immer nach dem einen Moment, der irgendwie hängen geblieben ist. Jetzt so ein paar Tage später, gab es den einen Moment? War es auf dem Deich bei den Ausfahrten oder war es am Samstag, als irgendwas passiert ist?
Am Samstag war für mich der coolste Moment, als erstmal von mir der Stress abgefallen ist, weil das war mehrere Tage, war wirklich viel organisieren. Wenn man das erste Mal so eine Veranstaltung macht, dann du weißt ja gar nicht, wo es drauf hinläuft, ob jetzt alles, was du vorher organisiert hast, was du geplant hast, ob das irgendwie reicht oder ob es komplett in die Hose geht oder sowas.
Ob überhaupt jemand kommt.
Genau, es waren ja ein paar Leute angemeldet, aber Wetter war ein Riesenthema, weil wir hatten keine Schlechtwetteroption und die ganze Sache ist auch nur so gut geworden, wie sie geworden ist, weil das Wetter halt auch wirklich gut mitgespielt hat. Aber der Moment, wo bei mir so ein bisschen die ganze Anspannung abgefallen ist, war der. Wir hatten uns im Vorfeld vorgenommen, also unter uns Rahmenbauern, waren ja einige Rahmenbauer da, dass wir gerne Probefahrten mit den Rädern der anderen machen wollen. Das fällt meistens, wenn man sich trifft auf den Messen, da trifft man sich am meisten so. Und da fällt das immer so ein bisschen flach, weil die Räder stehen irgendwie am Stand und man hat keine Zeit, weil du bist die ganze Zeit irgendwie im Gespräch, auf den Messen, am Stand. Diesmal hatten wir dafür Zeit, wir konnten uns einfach die Zeit nehmen. Dann gab es einen Moment, wo, ich keine Ahnung, 20 Fahrräder standen dann vorm Hof am Haus an der Straße und jeder hat sich immer ein Rad genommen und ist es dann gefahren. Irgendwann ist es einem bewusst geworden, dass man in der letzten Stunde bin ich ein Fern gefahren, ein Hahn-Rossmann-Fahrrad, ein Hinoki-Fahrrad, ein Map-Cycles, ein Singer und noch ein René Herse und. Und das halt alles innerhalb von einer Stunde und man konnte direkt mit jemandem anderen darüber reden, wie hat sich's für dich angefühlt, wie fuhr es, wie war die Lenkung, was meinst du, was könnte man besser machen? Diese Diskussion unter den Rahmenbauern über Fahreigenschaften, über Geometrien, das war Bombe, das war großartig. Das ist sozusagen aus meiner Sicht als Rahmenbauer. Ich kann jetzt erstmal nur für mich sprechen. Das war großartig. Die Fahrt war super, aber dieses Probefahren von Fahrrädern, das war super. Und auch, dass wir Sammler dabei hatten, die kein Problem damit hatten, dass ihr René Herse, keine Ahnung, was so ein Ding wert ist, 6.000 bis 8.000 Euro oder so, dass hier fahr damit.
Dass es seinem Zweck zugeführt wird, genau, wirklich gefahren wird. Ja, ich habe zwei ganz kurze Fragen für dich zum Abschluss. Erstens, hat es überhaupt geregnet und zweitens, wird es das Fenderfest wiedergeben und wenn ja, wann?
Es hat zum Glück überhaupt nicht geregnet und also zum Glück für uns, für die Veranstaltung. Es wird das Fenderfest wiedergeben und zwar wieder nächstes Jahr an dem Herrentagswochenende oder Christi Himmelfahrtswochenende, je nachdem, wo man lebt. An dem Samstag und Sonntag. Also wir machen es genau in dem gleichen Rahmen. Wie wir das stattfinden lassen, da diskutieren wir gerade noch ein bisschen drüber oder sammeln Ideen, weil die Resonanz war jetzt so großartig, dass sich schon einfach mal Leute provisorisch angemeldet haben. Und ich hatte jetzt irgendwie dieses Jahr Fenderfest 65, 70 Anmeldungen. Dann habe ich das zugemacht. Auf dem Hof, auf dem Samstag waren vielleicht 120 Leute dann. Und wir könnten es direkt auf 300 aufblasen. Nur dann findet das halt nicht mehr bei mir auf dem Hof statt, sondern dann müssen wir irgendwie woanders uns was aussuchen.
Auch an diesen Zahlen sieht man, dass das Thema Schutzblech im Aufwand ist, sogar wenn es nicht regnet. Thomas Becker ist Rahmenbauer unter dem Label Mehrglas und hat 2024 zum ersten Mal das Fenderfest veranstaltet. Es wird das sehr wahrscheinlich im nächsten Jahr auch wieder geben. Da können wir dann nochmal schauen, wie das konkret wird, denn so viele Leute wollen ihre Schutzbleche zeigen und mit verschiedenen tollen Schutzblechfahrrädern fahren. Erstmal sagen wir vielen Dank, Thomas, dass du uns davon berichtet hast, vom Fenderfest.
Ja, gerne. Danke, dass ihr uns die Bühne gebt.
Ich finde es ein cooles Gespräch, ich finde es einen coolen Anlass. Ich finde verdammt cool, dass du dieses Storchendorf kennst.
Ja,
dass du genau weißt,
da bin ich nicht der Einzige, der das kennt.
Wo das aber, ist. Ja. Ich habe nur an einer Stelle einen leichten Dissens und zwar hoffe ich, dass ich auch über 50 noch lange Strecken fahre.
Ja, natürlich. Das glaube ich auch. Ja.
Aber das war ja nur so eine Vermutung, auch die dort geäußert wurde. Es gibt ja auch Leute, die das in höherem Alter noch machen. Ansonsten,
ich finde Christian, übrigens, tatsächlich würde ich sogar fast die Antithese wagen, dass Leute, die ein bisschen mehr Erfahrung haben, ein bisschen älter werden, häufig sogar eher längere Strecken fahren. Also das ist so ein bisschen die Erfahrung, die ich in meinem privaten Umfeld habe, dass dort gerade Leute dabei sind, die sagen, ich habe jetzt Bock auf 200, 300, 400 und noch mehr Kilometer. Vielleicht bin ich auch, zum Beispiel ich persönlich, ich kokettiere ja auch immer mal wieder damit, dass mir das immer ein bisschen zu lang ist. Vielleicht bin ich einfach noch nicht alt genug.
Ja, ich ahne nämlich auch dadurch, dass es dir selber einfällt an der Stelle, dass du auch dich auf diesem Weg befindest. Für mich kann ich sagen, ich befinde mich auf diesem Weg. Und ja, ansonsten, was kannst du mit dem Thema, wie hat dich das Thema abgeholt? Hat es dich berührt?
Tatsächlich ist es, finde ich, in den letzten Jahren bei mir immer, ich suche noch ein richtiges gutes Wort dafür. Mir ist es immer bewusster geworden, wie wichtig tatsächlich gute Schutzbleche sind und auch der Lappen. Ich glaube, da habe ich lange nicht so richtig hingeguckt auf das Thema. Auch die Fenderline, die du mir ja mal beigebracht hast als Wort und so, das ist was, wo ich mittlerweile auch bei Fahrrädern auch gerne mal tatsächlich nachgucke und mir das so anschaue und überlege, ist das wirklich so praktisch? Ich glaube, ich hatte da immer so eine pragmatische Haltung. Also für mich war schon immer klar, auch in den 90er Jahren in Kleinmachnow, mein Alltagsfahrrad muss ein Schutzblech haben. Das war irgendwie, das stand überhaupt nicht zur Debatte. Und es gab damals ja auch schon so Leute, die immer ohne Schutzblech gefahren sind. Und ich habe mich damals schon gefragt, was macht ihr eigentlich? Also erstens sauen sie sich ihre Sachen ein, aber sie sauen halt auch die Sachen der anderen ein und so. Also ich verstehe es, wenn man irgendwie sportlich fährt und so, aber für mich ist immer so diese Komfortfrage, wie fahre ich in der Stadt? Und da ist ein Schutzblech für mich echt wichtig, wichtig, wichtig.
Ja, und meine Behauptung ist jetzt mal, meine These ist, dass dieser Titel dieser Veranstaltung, das Fenderfest, das ist eigentlich schon eine sehr zurückhaltende und aufs Technische zusammen destillierte, sagt man da destilliert? Also zusammengelötete, gedengelte Bezeichnung.
Amalgamisiert.
Ja, nicht schlecht. Mhm. Eigentlich finde ich, ich habe auch mit Thomas noch ein bisschen darüber gesprochen, so was da eigentlich so dahinter steht. Eigentlich geht es um schönes Radfahren. Und das Schutzblech ist einfach nur der Schlüssel dafür. Ne? Also,
oder ein Schlüssel, oder ja, ja.
Ja, natürlich, ja, ja. Ein Schlüssel dafür, aber ja. Das ist das, worauf man sich dann konzentriert. Und eigentlich geht es darum, eben um diesen sozialen Aspekt. Wir machen uns irgendwie nicht dreckig, weil es ist wirklich super nervig. Du fährst eine Gruppe, es regnet und du siehst danach aus, du hast den ganzen Dreck von den anderen, vom Vorderrad im Gesicht und so. Das ist uncool. Auch totale Zustimmung zu diesem, ey, bei Regenfahren mit ordentlichen Schutzblechen, das ist einfach total geil. Weil du wirst, also das bisschen Getröpfel von oben, das hältst du in den meisten Fällen aus, ne? Ja, und dann siehst du eben auch nicht so aus. Du bist also dann auch noch, ja, auch noch für Leute, die, ich meine, wenn du als Radfahrer dreckig aussiehst und dann sagen irgendwie andere Leute, die Radfahren oder so nach dem Crossrennen, ne, die sagen, boah, geil, Christian, hast ein geiles Crossrennen gefahren, bist schön dreckig. Aber alle anderen sagen so eigentlich schon wieder, was ist mit diesem Typ hier? Warum kommt er so dreckig zum Hackischen Markt? Was stimmt, geht?
Das wäre ja relativ schlecht gewesen zum Beispiel, ja.
Und dann ist es einfach da schöner. Du bist irgendwie, man kann dich halt noch anschauen. Du musst nicht irgendwie was unterlegen, wenn du dich irgendwo hinsetzt.
Ja.
Und deswegen finde ich, dass es darum eigentlich geht. Es geht um schönes Radfahren und dann kann es nämlich auch um langes Radfahren gehen. Und ich möchte an dieser Stelle noch mal kurz dran erinnern, ich habe es, glaube ich, mal Gran Turismo genannt. Ne? Also eben an ein Fahrrad, bitte, 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 was fertig zu haben ist, leicht und schnell Gepäcktransport, Licht und Schutzbleche. Und das mit Schutzblechen kommt, nicht zum Nachrüsten, sondern da gehören die Schutzbleche dazu.
Dass sie mitdesignt,
das ist integriert, das sieht schlechter aus ohne Schutzbleche und das fände ich total gut.
Ich schreibe es auf den Wunschzettel 2024 einfach nochmal
drauf. Ich habe das ja auch schon mal gesagt.
Ja, ja, es kommt einfach nochmal drauf. Vielleicht liest es ja irgendwann mal jemand.
Und dann geht es auch nicht um das Rad, sondern es geht darum, was das Rad dann eben alles möglich macht. Ich bin da optimistisch. Ich lerne ja auch von dir und ich denke mir...
Von mir in dem Fall, okay.
Ja, ja, in Sachen Optimismus finde ich, kann so, man von dir was lernen.
Ja, ja, damit kann ich natürlich ganz gut leben. Was man von dir lernen kann tatsächlich und nicht nur von dir, sondern auch von Christiane, ist dann in die technischen Details auch gerne mal einzusteigen. Und das habt ihr auch in diesem Monat wieder gemacht. Du bist hingefahren zu ihr und ihr habt über kranke Fahrräder gesprochen.
Ja, wieder totale Antriebsthemen, die wir da behandelt haben. Aber sie lagen auf dem OP-Tisch.
Mein Fahrrad ist krank.
Dieser Fahrradpodcast heißt Antritt, der Fahrradpodcast auf Detektor FM und der ist schon lange nicht mehr denkbar ohne die kleine, aber feine Serie Mein Fahrrad ist krank. In dieser Serie sprechen wir einmal im Monat mit Christiane Lang aus dem Bike Department Ost in Leipzig. Sie ist dort bzw. hier Werkstattmeisterin und hat ganz praktische Erfahrungen mit den kleinen und großen Problemfällen, die so am Werkstatttresen eines Fahrradgeschäfts ankommen. Ich habe mich wieder ins Bike Department Ost begeben, um mit Christiane eine Folge von Mein Fahrrad ist krank aufzuzeichnen und ich bin wieder allein gefahren, denn Christian hat wirklich viel zu tun. Wir machen das hier weiter im Tandem. Tandem ist ja eine gute Sache. Hallo Christiane.
Ja, herzlich willkommen. Ne? Hallo.
Vielen Dank für die Gastfreundschaft. Ich will hier gleich erwähnen,
War gut, oder?
Genau, das wollte ich gerade sagen. Also. Es ist gute Tradition bei Aufnahmen mit Christiane, dass es immer vorher einen Kaffee gibt, immer organisiert von der Person, die besucht wird. Ich kann mich da überhaupt nicht beschweren.
Moment mal, ich habe das natürlich delegiert an unseren Kaffeebeauftragten, den besten Kaffeemacher der Werkstatt, Carsten Meyer.
Das ist ja, das muss ja auch das dokumentiert muss mal erwähnt werden. Das muss ja dokumentiert werden, ja. Ja, es ist auch, also dieser Fahrradladen zeichnet sich nicht nur durch diese Werkstatt und die Werkstattmeisterin und inzwischen auch den Werkstattmeister und andere Leute
genau,
aus.
Genau, neuen Meister.
Sondern auch dadurch, dass hier wirklich das Kaffee-Game wirklich, also virtuos zelebriert wird, wenn ich das so nennen darf. Aber wir wollen nicht zu weit abgleiten, denn wir haben zwei Fragen. Eine von Werner, eine von Stefan. Beide Fragen beschäftigen sich mit dem Fahrradantrieb Und ich würde sagen, wir beginnen mit der Frage von Werner, der uns schreibt mit einer allgemeinen Frage zur Shimano Qs Komponentenfamilie. Wir hatten das schon mal angesprochen, haben mit Jens Klötzer schon mal drüber gesprochen. Und jetzt geht es hier eher um die praktische Seite. Wie steht es mit der neuen Qs-Familie von Shimano, will Werner wissen. So langsam müsste es ja erste Erfahrungen aus dem Alltag und der Werkstatt geben. Auf YouTube habe ich dazu ein Video von Shimano angeschaut, das viele Vorzüge wie längere Lebensdauer, sanfteres Schalten und mehr Kompatibilität unter den Teilen genannt wird. Mich interessiert, wie das von Seiten der Schrauber und Fahrer erlebt wird. Und diese Frage habe ich einfach mitgenommen zu Christiane. Und vielleicht sollten wir am Anfang nochmal sagen, was das überhaupt ist. Ist Qs und ob ihr als Werkstatt, seid ihr damit schon relevant in Kontakt getreten?
Also immer, wenn es irgendwie was Neues gibt von den Fahrradherstellern, dann wird das lanciert im Internet, in den Fahrradzeitschriften und auf Messen. Die Vertreter kommen nicht reihenweise in die Fahrradläden und stellen ihre neuen Sachen vor. Es sei denn, es ist irgendwas High-End-mäßiges. Ne? SRAM Red, die neue zum Beispiel, da kommt dann auch mal die Marketingabteilung von SRAM vorbei. Aber bei Qs sieht das eben ein bisschen anders aus, weil es einfach eine alltagstaugliche, etwas besser auf E-Bikes ausgerichtete Komponenten sind von Shimano und da wird man erst mit konfrontiert, wenn man ein Ersatzteil braucht für, sagen wir mal, irgendein abgerocktes Alivio-Schaltwerk zum Beispiel. So, und dann guckt man, was es gibt und sieht, ach Gott, es gibt kein Alivio-Schaltwerk mehr, neunfach, was gibt's denn dann? Dann liest man Shimano, also auf der Händler- und Importeurseite von Shimano für Europa. Paul Lange sieht man dann, es gibt Qs, was ist denn das? Man weiß nicht mal, wie man das ausspricht. Man überlegt so Qs, Q, wahrscheinlich Qs. Und dann guckt man eben und fragt sich durch, genauso wie der Endverbraucher, ob das kompatibel ist oder nicht. Und so haben wir eben auch unsere ersten Erfahrungen damit gemacht. Es ist nicht so, dass wir dann ein Paket kriegen und ganz viele Informationen dazu und so, sondern eben so. Ja, und so kommt es, dass ich zum Beispiel auch an meinem Alltagsrad einen Qs-Schalthebel fahre, zehnfach. Funktioniert.
Und wir können zu Anfang noch sagen, dass es sich bei Qs nicht um eine einzelne Schaltgruppe handelt, sondern um so eine Familie aus Schaltgruppen.
Genau, also die anderen Namen haben sich ja so ein bisschen diversifiziert. Es gibt inzwischen zum Beispiel, also wenn man in einen Fahrradladen kommt mit einer defekten Alivio-Antrieb, weiß der Werkstattmensch gegenüber noch nicht. Also wenn man Alivio sagt, hat man es mit einem 7-fach, 8-fach, 9-fach, 10-fach Antrieb zu tun. Kann alles sein. Und Qs erledigt das damit, dass es jetzt Qs 9-fach gibt, Qs 10-fach gibt, Qs 11-fach gibt. Und das heißt einfach immer Qs. Es ist alltagstauglich, es ist solide und man muss einfach dazu sagen, wie viele Gänge man hat und dann weiß das Gegenüber in der Werkstatt, welche Qs, also 9, 10 oder 11-fach, er jetzt aus dem Regal ziehen muss.
Ja, und bei allem, was ich so gelesen habe, gesehen habe, als ich mich hier eingelesen habe und nochmal damit beschäftigt, ist ja auch eine Eigenschaft von Qs unter anderem, dass 9 und 10-fach und 11-fach die gleichen Ritzelabstände haben, die gleichen Ritzelbreiten und damit lediglich nur die Kassetten, also die Ritzelpakete, jeweils um einen Schritt dann breiter werden, wenn ich also von 9 auf 10-fach oder 10 auf 11-fach gehe.
Na, Shimano hat sich die Qs-Schaltung und Komponenten ja nun ausgedacht, um etwas langlebigere Komponenten zu haben, gerade für E-Bikes, die ja auch jetzt in Europa immer mehr im Kommen sind. Und da natürlich ziemlich runtergefahrene Antriebe, ziemlich schnell, wenn man häufig immer nur auf einem Ritzel fährt. Und das nennen die dann bei der Qs-Familie, nicht nur dort, sondern überhaupt bei Shimano, nennen die diese stabilere Bauweise eben Link Glide. Und diese Qs-Familie zeichnet sich eben dadurch aus, dass die immer auf dieser Link Glide-Technologie basiert. Das heißt schlicht und ergreifend, dass die Ritzel etwas stabiler gebaut sind und der Zugkraft der Kette eben mehr entgegenzusetzen haben. Die sollen etwas breiter sein. Dimension, weiß ich nicht. Und ob diese wirklich haltbarer sind, wird sich zeigen. Also da haben wir die Erfahrung tatsächlich noch nicht in der Werkstatt. Klingt gut.
Das bedeutet, wenn ich dich richtig verstehe, ihr habt so ein paar erste Erfahrungen, eventuell auch mit Neurädern, aber so wirklich was zur Standfestigkeit, zur Verschleißfestigkeit könnt ihr noch nicht sagen?
Nein, können wir noch nicht sagen. Wir wissen, dass es kompatibel ist, teilweise eben mit alten Gruppen. Und das ist ganz gut, weil Ersatzteile für alte Gruppen gibt es teilweise eben nicht mehr. Für mich privat war es ganz schön, dass es diese Qs, 10-fach Schalthebel zumindest, ohne Ganganzeige gibt. Ich mag die nicht. Ich brauche keine Anzeige, in welchem Gang ich mich befinde. Ich spüre das. Und sonst habe ich mir die dann immer so feinsäuberlich abgesägt. Das muss ich halt jetzt nicht machen. Aber sonst, das wird sich alles noch zeigen. Ich meine, eine Kette ist verschlissen nach 1500 Kilometern, faustformelmäßig. Und dann muss man sich langsam Sorgen um die benutzten Ritzel machen, die dann ja eben so weit mit verschlissen oder verschleißen, dass man sie eben auch mittauschen muss. Das muss man diesen doch eher einfach günstigeren Gruppen, das sind nicht diese Gravel-Gruppen von Leuten, die ihre 10.000 Kilometer im Jahr fahren, sondern das sind die Alltagsräder, die damit ausgestattet sind, die 10 Kilometer am Tag fahren und die vielleicht auch einfach ohne das Wissen, dass es da einen Verschleiß gibt, einfach weiterfahren. Und auch wenn eine Kette nach 1500 Kilometern verschlissen ist, kann man ja trotzdem noch sehr, sehr lange weiterfahren, wenn man nicht gerade in eine Werkstatt gerät und da gesagt bekommt, mit in alle Richtungen abstehenden Haaren so, oh Gott, dein Antrieb ist so verschlissen, du brauchst unbedingt was Neues. Also man kann das ja auch lange, lange weiterfahren, ohne dass man überhaupt merkt, dass man einen verschlissenen Antrieb hat.
Vor diesem Hintergrund, hast du eine Erwartung an diese Qs-Komponenten? Also wenn du das hörst, wenn Shimano sagt, oder anders gesagt, wenn Shimano sagt, dass die Qs-Komponenten 2 bis 3 Mal so lang halten, ist so regelmäßig die Aussage. Mhm. Wie schätzt du das ein? Und wäre das eine Verbesserung, gerade angesichts dessen, dass du sagst, nach 1500 Kilometer ist die normale Kette im Alltag verschlissen? Das braucht ja jetzt, das ist ja kein langer Zeitraum, bis ich das erreiche.
Nee, für Vielfahrer ist das kein langer Zeitraum.
Also, ja, also versprichst du dir was von Qs?
2, 3 Ketten pro Jahr. Hm.
Ja. Versprichst du dir was davon? Oder andersrum gefragt, diese 2, 3 Ketten pro Jahr, die du erwähnst, wie viele Kundinnen und Kunden von euch machen das wirklich? Halten sie wirklich dran?
Na, von selber die wenigsten. Die meisten werden ja darauf hingewiesen von uns und die vertrauen uns dann eben so doll, dass sie sich ihren Antrieb tauschen lassen. Wir erklären das ja auch jedem, der es genauer wissen möchte, wie sich das, dieser Verschleiß vonstatten geht. Naja, alles, was irgendwie relevant ist für einen Verschleiß, erklären wir den Leuten ja auch. Und dann können die ja selber entscheiden, ob sie das einfach so weit runterfahren, einen Antrieb, bis dann gar nichts mehr geht und alles tauschen oder eben ein Kettenwechsel vornehmen, bevor weiteres kaputt geht. Und wie lange man jetzt mit der Qs einen Ritzel fahren kann, weiß ich nicht. Was ich mir davon verspreche, die meisten Versprechungen sind bei sowas immer viel, viel höher als, das ist quasi wie in der Politik, als dann in der Wirklichkeit, wird sich zeigen. Also ich finde erstmal gut, dass es scheint ja angekommen zu sein, dass gerade bei Shimano scheint es angekommen zu sein, dass gerade mit E-Bikes natürlich nicht mehr so viel geschaltet wird und die kleineren Ritzel, also der Kette rechts Gang, gleich in Anschlag genommen wird. Das ist schon schön zu wissen, dass die da materialmäßig ein bisschen nachgearbeitet haben, sodass das hoffentlich etwas länger hält. Aber wie lange wird sich zeigen? Weiß ich nicht. Machen wir dann in 3 Jahren mal nochmal eine Sendung zu. Bis dahin gibt es allerdings wieder irgendwas anderes. Und klar, wird natürlich ein bisschen schwerer sein. Ne? Also die haben mir, ich habe die extra angerufen bei Paul Lange in Stuttgart und mir das nochmal erklären lassen. Das Material ist kein anderes, sondern es ist einfach stärker, also mehr Material. Und das heißt natürlich dann etwas mehr Gewicht. Wenn man bedenkt, dass es ausgedacht worden ist, um E-Bikes länger auf der Straße zu halten, macht das natürlich Sinn, weil da kommt es nicht auf jedes Gramm an.
Paul Lange in Stuttgart ist der Importeur von Shimano in Deutschland und es ist also eure Beobachtung, dass viele Leute im Alltag, die sich nicht so mit der Technik beschäftigen, hauptsächlich auf den kleinen Ritzeln für die schnellen Gänge fahren und dann dort auch dieser heftige Verschleiß anliegt.
Genau, also früher war das ja immer so ein Frauen-Männer-Ding. Die Männer kamen immer und sagten, hier, das ist das Fahrrad meiner Frau. Die schaltet aber wenig. Und heute ist es kein Frauen-Männer-Ding mehr. Also nicht die Männer sagen über die Frauen, die schalten nicht, sondern irgendwie je mehr E-Bike gefahren wird, desto mehr wird über die Leute geungt. Sie würden weniger schalten.
In der Werkstatt wird geungt.
Nein, nicht in der Werkstatt wird sowieso nie geungt.
So, ja.
Nein, ist so herstellermäßig. Aber es stimmt natürlich, wenn ich von einem Motor kraftvoll unterstützt werde, ja, dann brauche ich natürlich nicht wie eine Nähmaschine anfangen zu treten, also mit einer hohen Trittfrequenz, um auf Geschwindigkeit zu kommen, sondern dann kann ich mich ja gleich vom Motor auf die 25 km/h schieben lassen und brauche dafür nicht schalten. Ich weiß ja nichts von dem Verschleiß, den ich damit auslöse.
Ich habe sogar schon Männer aller Altersklassen gesehen, gesprochen, die auf dem kleinsten Ritzel immer unterwegs sind, weil ist ja schneller, ist ja der schnelle Gang. So, jetzt hast du gesagt, die Kette ist verschlissen nach 1.500 Kilometern ungefähr. Wir wissen, dass das von verschiedenen Umweltbedingungen immer abhängig ist.
Klar, Pflege auch natürlich.
Und Pflege auch, ohne dass wir jetzt in Richtung Kettenpflege abbiegen. Das machen wir mal noch gesondert in einer fünfteiligen Serie mit jeweils 2 Stunden. Sondern ganz einfach, wie stelle ich das fest, ob meine Kette verschlissen ist, ob ich die wechseln sollte, jetzt oder morgen oder halt nicht?
Na, es gibt Kettenverschleißmesslehren, jede Werkstatt hat die von verschiedensten Herstellern und die messen eben die Längung einer Kette, die inzwischen erfolgt ist im Alltag, im Fahren eben. Und eine Kette besteht ja aus ganz vielen Gliedern, ne? Und Glieder sind Gelenke. Gelenke leiern aus, wie bei uns Menschen, so eben auch bei der Kette. Und entsprechend werden die Abstände zwischen den einzelnen Gelenken eben größer. Und das ist die Längung der Kette, die durch Verschleiß stattfindet. Und da kann man natürlich jetzt keine Gelenkschmiere nachschmieren, in diesem Sinne, dass die Kette da eben wieder voller wird, sondern da muss man die Kette dann eben austauschen.
Christiane, fasse ich das richtig zusammen, wenn ich sage, in Hinblick auf Cues bist du also gedämpft optimistisch?
Klar, ich meine, ich bin insgesamt, glaube ich, eher konservativ und freue mich immer, wenn was funktioniert und verstehe immer nicht, warum dann was Neues auf den Markt gebracht wird, ja gar nicht erfunden wird, sondern häufig auf den Markt gebracht wird, was dann alles Mögliche verspricht und die Probleme meistens woanders hin verlagert. Insofern, ja, ich bin immer vorsichtig bei sowas und in dem Fall, und das ist positiv, eher optimistisch. Insofern stimmt das ja. Und das bedeutet was bei mir, wenn ich vorsichtig optimistisch bin.
Ich kenne dich eigentlich auch als vorsichtige Optimistin. Ich wollte noch ergänzen, du hast vorhin die Kompatibilität zu anderen vorhandenen Teilen genannt. Ich glaube, da muss ich ein bisschen weniger optimistisch sein, das noch einschränken. Ich würde da immer genau in diese Shimano oder Paul Lange Tabellen gucken. Shimano, Tabellen reingucken, denn so wie ich das verstehe, ist das nicht alles 1:1 kompatibel. Ne? Gerade durch diesen gleichen Risselabstand zwischen 19 und 11-fach ist es wohl so, dass die Kette, die ich auf ein 9-fach Q-System auflege, die dafür gedacht ist, ist eigentlich auch die, die für 11-fach funktioniert. Also da würde ich sagen, im Zweifelsfall lieber mal nachgucken oder an informierter Stelle nachfragen, weil 1:1 ist es nicht alles ersetzbar.
Ja, klar, in diese Tabellen gucken auf jeden Fall, in der Fachwerkstatt sich beraten lassen auf jeden Fall und im Zweifelsfall die das machen lassen, dann haben die Verantwortung, dass das funktioniert und nicht man selber. Das stimmt und die kommen einfach auch besser, also wir kommen besser an Informationen ran. Wir können zum Beispiel eben anrufen in Stuttgart und nachfragen, was der Otto-Normalverbraucher ja eben nicht kann.
Dann war das der Teil unseres Gesprächs zu den, ich sag mal, anfänglich vorhandenen Erfahrungen mit der Komponentenfamilie Qs von Shimano. Da werden sicher noch einige Erfahrungen hinzukommen, aber das ist das, was hier zumindest im Bike Department Ost bisher gesagt werden kann. Und die andere Frage dreht sich auch um den Antrieb. Sie kommt von Stefan und es geht um Gravel Bikes und Mallet Systeme. Wir erinnern uns, Mallet Fokuhila war also die Kombination eines einzelnen Kettenblattes am Gravel Bike oder am Rennrad, also ein relativ großes Kettenblatt und hinten so eine relativ große Mountainbike Kassette mit bis zu 52 Zähnen und der Vergleich zu einem klassischen Antrieb mit 2 oder 3 Kettenblättern und einem entsprechenden Ritzelpaket. Einschränken möchte ich dazu sagen, wir können hier keine konkrete Kaufberatung machen. Das geht viel besser am Verkaufstresen. Da kann man nämlich Dinge auch zeigen und besser erklären. Aber Wir können mit Christiane darüber sprechen, wie aus Werkstattsicht die Erfahrungen sind mit Antrieben mit nur diesem einen Kettenblatt und Antrieben mit klassischerweise zwei oder gar drei Kettenblätter. Und das machen wir einfach, denn Christiane, in Stefans Frage klingt es an, wo früher zwei oder drei Kettenblätter verwendet wurden, ist heute immer öfter nur noch eins verbaut. Dafür sind mehr Ritze an größeren Kassetten montiert. Angenommen, es gäbe die freie Auswahl bei einem neuen Rad, was Stefan anschaffen möchte. Zu welchem Setup würdest du aus Werkstattsicht raten?
Ich bin ja nicht nur Werkstattmensch aus Werkstattsicht. Also das heißt jetzt auf den Verschleiß und bezogen, ne, ist die Frage. Dann lieber Dreifachkurbelgarnitur mit einer Kassette mit weniger Ritzeln und vor allem weniger großen Ritzeln.
Und warum würdest du das raten?
Also die Erfahrung ist, dass seit es so viele einfach Kettenblätter gibt mit 10, 11, 12-fach und einer großen Spreizung hinten, haben wir wieder sehr viel mit Schaltaugenrichtwerkzeugen zu tun. Also müssen dauernd das Schaltauge richten. Wir haben wieder häufiger mit kaputten Schaltwerken zu tun. Und das heißt einfach, dass durch diese großen Kassetten hinten eben doch die Belastung auf das Schaltwerk, auf den Rahmen an der Stelle, eben das Schaltauge sehr, sehr groß sind und da bei Schaltfehlern eben ja, Defekte entstehen, die kostspielig sind durchaus. Ja, und das hat erstmal nichts mit dem Verschleiß der Kette oder des Ritzels oder sonst was zu tun, sondern das ist dann eben was sehr Teures, sehr schnell einfach kaputt, ohne dass man es viel benutzt hat, ne?
Ich danke erstmal für diese Wortspende. Schaltaugenrichtwerkzeug. Ich weiß nicht, ob wir das hier schon mal erwähnt haben im Podcast. Ist auf jeden Fall ein gutes Wort. Ich kann mich nicht dran erinnern. Vielen Dank. Okay, das heißt, der klassische Antrieb, so wie wir den kennen aus der Zeit von Zweifach- und Dreifachkurbeln, ist also schon dafür eigentlich die Peripherie. Oder also nicht mal nur, es geht nicht mal nur um Kette und Kettenblatt und Ritzel, sondern eben um ja die Befestigung der eigentlichen, genau, Schaltkomponenten.
Ja, also das ist schon tatsächlich meine Erfahrung jetzt in der Werkstatt. Also man muss häufiger ran ans Schaltwerk, häufiger ran ans Schaltauge seitdem. Andererseits bin ich natürlich nicht nur Werkstattmensch. Also es gibt sehr viele Gründe für ein Kettenblatt. Und
welche denn zum Beispiel?
Na, es sieht aufgeräumter aus. Ich kann alles der rechten Hand machen, also normalerweise. Da hat man ja dann den Schalthebel für das Ritzel hat man ja rechts. Für Kinder, die das schlechter koordinieren können, also die, denen man eigentlich noch nicht erklären kann, dass man eine Kette nicht so in den extremen Kreuzungen fahren soll, brauchen darüber nicht mehr nachdenken, sondern es geht halt einfach leichter und schwerer und fertig.
Ja, ich würde das vielleicht sogar erweitern, nicht nur auf Kinder, sondern überhaupt auf Leute, die sich mit so einem klassischen Antrieb nicht so auskennen, also die neu einsteigen. Ich würde vermuten, dass die Schaltlogik in eine Richtung wird es schwerer, in die andere wird es leichter, dass die ist leichter zu vermitteln als ein Kettenblattwechsel.
Ja, genau. In dem Fall muss man ja nichts vermitteln. Das merkt man. Man merkt sofort, was man macht. Und insofern, ja, das ist jetzt nicht aus Werkstattsicht, sondern eben aus User-Sicht. Und da spricht doch einiges dafür.
Außerdem kenne ich das Argument, dass Leute sagen, ein Schaltwerk ist ein viel besseres Gerät als ein Umwerfer, denn ein Schaltwerk greift nicht in das belastete, also in das unter Zug stehende Kettendrum ein, sondern schaltet in dem anderen Kettendrum, und ein Umwerfer tut das aber schon, also schaltet in dem Teil der Kette, der wirklich gerade Kraft überträgt, und deswegen funktioniert ein Umwerfer auch nie so gut wie ein Schaltwerk. Und es gibt Leute, die sagen, ich bin froh, dass der Kram weg ist. Kannst du das nachvollziehen oder hältst du es für Quatsch?
Na klar, also diese fiesen Kettenhänger, die man vorne dann eben kreieren kann, indem man so wie vom kleinen Kettenblatt auf das große einmal so durchrauscht und dann steht die Kette quer zum Kettenblatt. Das geht natürlich nicht, wenn man keinen Umwerfer hat. Und das hat man natürlich mit einem Schaltwerk nicht. Dagegen spricht natürlich, dass wir dauernd Schaltaugen richten. Und das meinte ich vorhin auch mit der Problemverlagerung. Also es ist nicht so, dass wenn was Neues auf den Markt kommt oder eine neue Philosophie, dass man dann ein Problem weniger hat. Nee, es ist einfach verschoben. Und das muss man eben für sich entscheiden dann, was man, wo man die das Hauptaugenmerk hinlegt. Und wenn man ein aufgeräumtes Rad haben möchte, wenn man nur mit einer Hand schalten möchte, dann ist man bei einem Einfachantrieb vorne.
Ja, und ohne das vorher abgesprochen zu haben, landen wir hier ganz brandaktuell in der Gegenwart oder sogar schon so bei so einem Blick in die Zukunft. Denn bei Schaltauge denke ich seit einer gewissen Zeit natürlich auch, oder bei Problemen mit Schaltaugen denke ich seit einer gewissen Zeit an Gruppen von SRAM.
UDH.
Den Universal Derailleur Hanger oder Schaltsysteme, die genau dieses Schaltauge eben umgehen. Wir kennen es bisher am Mountainbike. Gerade gab es ein großes Gravel-Rennen, bei dem das Ganze auch schon für den Gravel-Bereich eingeführt wurde. Und da wird eben diese Schwachstelle Schaltauge umgangen. Du wolltest eben schon was dazu sagen, auch da bist du.
Na, vorhin war ich vorsichtig optimistisch.
Ja.
Na, hier bin ich konservativ skeptisch. Wird das Problem auch nur verlagern. Also, dass ich jetzt erfunden worden ist, das ja jetzt wieder, um das Schaltwerk, sehr teure Schaltwerke natürlich immer zu schützen. Das Schaltwerk soll sich ja bei einem extremen Schlag wegdrehen können auf die Art und Weise und dem Gelände eben ausweichen. Und ja, wird sich zeigen, ob das so funktioniert oder was es anderes mit sich bringt, was man hat nicht hat kommen sehen.
Ich habe hier Räder mit einer entsprechenden Schaltung schon längere Zeit im Laden stehen sehen. Das heißt, ihr habt zuerst Erfahrung damit. Wie sind die konkret mit diesen Antrieben, also so einer SRAM Transmission?
Sieht toll aus, soll den heftigsten Belastungen standhalten und ist exorbitant teuer. Wird einiges von dem, was es verspricht, auch halten. Aber ich denke auch hier, na mal gucken, was es anderes mit sich bringt. Was man nicht hat kommen sehen.
Ich finde, auch das klingt wieder vorsichtig optimistisch.
Echt?
Ja. Na, mal gucken, was es mit sich bringt. Heißt ja zumindest.
Soll sich auf jeden Fall auch ganz leicht einstellen lassen und so. Wahrscheinlich auch eher jetzt wieder nicht für den Endverbraucher, aber es funktioniert. Das soweit kann ich schon mal sagen. Ja, und sieht toll aus.
Und beides ist ja schon mal eine Aussage und wenn wir die Klammer drum machen um unsere beiden Themen, können wir sagen, an verschiedenen Stellen eines Fahrradantriebes wird von verschiedenen Firmen daran gearbeitet, dass so die die Verschleißfestigkeit oder die Anfälligkeit für verschiedene Störungen reduziert wird. Wir können natürlich nicht einschätzen, ob das wirklich gelingen wird, aber
in unserem Fall jetzt jedenfalls hat Shimano sich den immer mehr auch im Breitensport eben und nicht mal Sport verbreiteten E-Bike-Sektor gewidmet und dort eben was hoffentlich Positives in die Wege geleitet. Und bei SRAM ist das natürlich jetzt ein bisschen was anderes. Es ist nicht für einen Breitensport, kann natürlich sein, dass das dann irgendwann sich ganz durchsetzt. Genau, das wird sich zeigen. Aber im Moment sind wir hier im eher Hochleistungssektor.
Ja, aber auch da ist es für die Fahrräder mit Motor entwickelt. Ne? Also ja, auch bei SRAM explizit und funktioniert auch deswegen.
Ja,
und es gibt Leute, die kritisieren, dass deswegen die Schaltgeschwindigkeit wieder geringer geworden ist, weil die Transmission Ritzel für Ritzel durchschreitet und das langsamer tut als andere.
Ja, da müssen natürlich die das dann wirklich im Rennen zum Beispiel ausprobieren, die müssen dann sagen, ob das wirklich tut. Und da habe ich natürlich auch schon positives Feedback gekriegt. Also mal gucken.
Wir sehen, dass wir das Thema Fahrradantrieb aus wirklich sehr vielen verschiedenen Perspektiven besprechen können, dass da einiges zu sagen gibt. Die Praxisperspektive in dieser großen Unterhaltung vertritt bei uns Christiane Lang aus dem Bike Department Ost in Leipzig in unserer Rubrik Mein Fahrrad ist krank. Wir versuchen hier Fahrräder gesund zu machen, Schritt für Schritt. Manchmal ganz konkrete Fahrräder und manchmal sprechen wir auch einfach drüber, was verschleißt, was nicht verschleißt, was aus Werkstattsicht besser, schlechter ist und wo vorsichtiger Optimismus drinsteckt. Christiane, danke für dieses Gespräch und danke für den Kaffee.
Ja, immer gerne.
Im Gespräch geht es auch darum, wie Menschen die Ketten an ihren Fahrrädern wechseln, wann sie sie messen, ob sie die im vorgeschriebenen Intervall wechseln, ob sie das Intervall kennen. Jetzt weiß ich zufällig, dass dein Stadtrat da eigentlich gar nicht in Frage kommt, weil das ist noch so ein Sonderfall, da ist keine Schaltung dran.
Das stimmt.
Ja, weil du da sehr rebellisch unterwegs bist an der Stelle in flachen Leipzig.
Ich dachte mit Bärenkräften natürlich auch.
Ach so, natürlich auch. Das kommt, da kommt eins zum anderen.
Ja.
Und zusammen ergibt das dann so eine Mixtur. Aber an geschalteten Rad oder geschalteten Rädern, ich glaube, es sind auch mehrere bei dir, Ketten, jetzt nicht Pflege diesmal, sondern Kette messen und Verschleiß checken.
Bin ich auch der absolute Noob. Ja, mache ich nie und gar nicht und vertraue immer komplett auf die Fahrradwerkstatt. Ja. Aber dafür sind, finde ich, die Fachleute auch da. Aber
das stimmt, wir sind da fürs schöne Fahrradfahren, also als Nutzer.
Ja, ja, also das ist jedenfalls so meine eigene Interpretation. Aber deswegen finde ich es ja gut, wenn ich da auch hier und da noch was dazulernen kann. Auch neulich von Jens, als wir wieder mal über Krafti gesprochen haben und so. Das sind wirklich Sachen, wo ich dann einfach auch dazulerne und finde ich auch interessant. Also, ja. Übrigens, kleines Geständnis an dieser Stelle. Ich wollte ja meine Kette ölen. Am Rennrad habe ich immer noch nicht gemacht. Aber ich habe es, steht auf meinem geistigen Zettel. Muss ich mal machen.
Jetzt überlege ich, wann wir das aufgenommen haben und wie lange du die nicht geölt hast.
Ja, ja,
entweder
ja,
bist du wenig gefahren oder du bist doch nicht so audiophil, wie ich dachte.
Niemand hört sie nicht, aber
also, okay, du bist nicht so viel gefahren. Ja. Ist aber auch okay.
Doch, doch, ja, egal.
Ja,
nee, ich glaube, sie ist noch in einem okayen Zustand, aber besser wäre es, wenn, aber ich finde immer keine Zeit. Also ich weiß nicht, denke immer so.
Oh. Weil wir hier so viel zu tun haben.
Ja, weil wir immer Podcasts aufnehmen und so.
Podcast hier, Podcast da, Hackischer Markt Podcast.
Ja.
Und auch noch, nicht nur Hackischer Markt, sondern wir dehnen das Ganze jetzt noch aus, in diesem Jahr unseren Aktionsradius. Denn unsere nächste Ausgabe, die erscheint am 5. Juli und wer ganz genau aufgepasst hat, weiß, dass da gerade die Leitmesse zum Thema Fahrrad in Frankfurt am Main stattfindet. Die Eurobike, die ist vom 3. bis zum 7.7. und das heißt, dass Christian und ich dort vor Ort aufnehmen werden für die Ausgabe, die dann auch gleich am 5. Juli kommt. Die ist also dann quasi brühwarm.
Absolut, brühwarm und ohne Brühwürste. Aber tatsächlich haben wir ja schon hier und da auch auf der Eurobike mal Dinge aufgenommen. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass ich mal mit Jens auf der Eurobike ein Gespräch aufgenommen habe, damals noch in Friedrichshafen. Diesmal wird es aber eine ganz neue Besonderheit geben. Wir werden nämlich einen Live-Podcast aufnehmen, nämlich am 4. Juli von morgens um 10 im Media- und Creator-Bereich, in der Media- und Creator-Lounge im Portalhaus. Wenn ihr also auch auf der Eurobike sein solltet, und ich weiß ziemlich sicher, dass viele von euch, die da hier jetzt gerade zuhören, auf der Eurobike sein werden, dann kommt doch gerne vorbei. Am 4. Juli von 10 bis 12 produzieren wir die nächste Ausgabe dann des Antritts live auf der Bühne. Wird ein spannendes Experiment. Ich freue mich sehr. Ich habe tatsächlich auf der Frankfurter Buchmesse mal eine Brand 1 Podcast-Episode aufgenommen und so. Und ich bin immer ein großer Freund von Live-Podcasts. Du erinnerst dich vielleicht auch noch an den Live-Podcast in Dortmund zum Thema Lastenräder und so. Wir haben auch im Rahmen der Velocity ja Sachen aufgenommen. Also das ist was, wo ich immer sehr, sehr gerne unterwegs bin. Draußen sein, egal ob jetzt in Berlin oder Frankfurt, in dem Fall eben in Frankfurt, freue ich mich sehr drauf. Also kommt vorbei auf einen Kaffee oder so. Wir sind dort und werden Podcasts produzieren und natürlich auch gerne mit euch ins Gespräch kommen.
Und ich möchte an der Stelle daran erinnern, dass es im letzten Jahr auf der Eurobike in Frankfurt Verwirrung gab wegen Portal und Torhaus. Das waren zwei unterschiedliche Sachen und unser Kollege Jens Klötzer, dem ist das in einem ungünstigen Moment, das ist ihm aufgefallen. Ich glaube, dass das so war oder er hat davon erzählt. Jens wird nicht da sein, diesmal zur Eurobike, das können wir schon sagen, aber wir sind also im Portal.
Weil der bei der Tour ist, ne?
Genau, der ist bei der sowieso bei der Tour schon lang, also ja, okay, Punkt für dich. War ein schlechterer von mir.
Er kommt bei mir aber jetzt erst an.
Dann war er doch gar nicht so. Also Tour de France
ist ein Grower.
Ist unser Kollege Jens. Aber ich sage das auch dazu, weil dieses Messgelände ist groß. Wer dort noch nicht war, da muss man sich so ein bisschen orientieren. Und wir haben ja hier über diesen unseren Podcast die Möglichkeit, ein paar Leute, die da vielleicht auch noch nicht waren, da hinzuholen. Und zwar sogar auf eine Art und Weise, dass die gar nichts dafür bezahlen müssen. Denn wir haben ein paar Karten zu vergeben. Sowohl für die ersten drei Tage, also Mittwoch bis Freitag, die sogenannten Business Days. Und dann auch für die letzten beiden Tage, Samstag und Sonntag, die Festival Days. An der Stelle muss ich sagen, wir nehmen bei den Business Days auf. Du bist nur ein Teil der Business Days da.
Genau,
ich
Mittwoch
bin Business Days da und vielleicht noch ein kleines Stück Festival Days. Aber egal, wer da kommen will und sich die Eurobike mal anschauen will und vielleicht auch am Donnerstag bei uns vorbeikommt beim Live-Podcasten. Schreibt
ist uns nicht verpflichtend.
Nein,
aber
ist nicht verpflichtend.
Natürlich freuen.
So, ja. Schreibt uns eine Mail an antritt@detektor.fm. Schreibt uns bitte rein, welches Getränk ihr am liebsten im Fahrrad Kontext trinkt. davor, danach, währenddessen oder ist vielleicht ist das Getränk auch der Anlass einer Reise, weil jemand unbedingt den Karton aus der Champagne persönlich abhören will, was weiß ich. Da gibt es ja immer wahnsinnig viele Geschichten. Schreibt uns die doch einfach. Wir ranken die nicht, sondern wir losen aus unter den Leuten, die uns geschrieben haben und die, die das schon getan haben. Die haben, je nachdem, wann sie diesen Podcast hören, eventuell schon Bescheid oder bekommen das in Kürze.
Wir melden uns auf jeden Fall bei euch per E-Mail und ihr kriegt die Informationen rechtzeitig, dass ihr wisst, ob ihr gewonnen habt oder nicht.
So wird es sein.
Was ist denn in deiner Trinkflasche eigentlich drin?
In meiner? Die hier ist?
Ja, die jetzt hier gerade steht.
Wasser.
Einfach ohne nur irgendwas, einfach Wasser.
Ganz normales Wasser.
Leitungswasser.
Leitungswasser. Ja. Ist auch meistens so, dass ich es trinke. Wobei ich jetzt, weil meine Strecken werden gerade länger, da habe ich, neulich habe ich so ein Röhrchen zu Hause gehabt mit so einem hier, ich glaube, da steht drauf Before und During oder so.
Oh, wow.
Hier so, schmeiß mich rein, ich schmecke nach irgendwas. Ja. Das habe ich gemacht. Und ja, dann habe ich mir an irgendeiner Tankstelle, sondern an einem Supermarkt in der Lausitz, habe ich mir so eine Mischung aus Apfelschorle und Mineralwasser noch gemacht.
Gut, ja.
Damit das ein bisschen mehr schiebt.
Ich,
also, naja.
Okay, Illusion. Ich vertraue tatsächlich irgendwie seit 800 Jahren meiner Mutter und habe immer so Magnesium-Tabletten, die ich einfach ins Wasser mache. Also das ist so meine Secret Ingredients. Und weil du ja vermutest, dass ich nicht so viel Fahrrad fahre, aber ich bin am Wochenende sehr viel Fahrrad gefahren. Und am Sonntag habe ich es ganz klassisch gemacht. Und auch die Antworten gelten übrigens auch, wenn ihr die schickt. Ne? Aber ihr könnt euch natürlich auch was anderes einfallen lassen. Da habe ich so gemacht, Fahrrad fahren und danach einen schönen Cappuccino. Es ist einfach eine gute Sache. Wenn man dann danach, nach so 2, 2,5 Stunden einfach sitzt und noch ein kleines Käffchen trinkt. Das ist wirklich schön, muss ich wirklich sagen. Das ist teilweise sogar der schönste Moment.
Das darf man auch währenddessen machen.
Darf man
das
auch.
Das mache ich eigentlich. Also zumindest bei mir
nur ist, nicht während der Fahrt.
Ja, bei mir ist zumindest immer davor und danach. Und jetzt fällt mir gerade ein, dass ich mir an diesem Supermarkt auch noch so einen Supermarkt-Cappuccino so einen aus der Kühlung auch noch gegönnt habe. Aber ich hatte schon ein bisschen was auf der Uhr. Und dann musste das sein, dass mich das noch ein bisschen
pusht.
Ja. Genau.
Also, schreibt uns, wenn ihr Tickets haben wollt für die Eurobike, egal ob jetzt Business Days oder Festival Days. Antritt@detektor.fm ist dafür die richtige E-Mail-Adresse und die ist auch weiterhin die richtige E-Mail-Adresse für Lob, Kritik, Anregungen und natürlich auch Ausfahrten beispielsweise. Ihr könnt uns aber auch folgen bei Instagram, bei Facebook oder auch bei Mastodon. Da poste ich auch mal das ein oder andere Fahrradfoto zum Beispiel. Wenn ihr die Musik mögt, die wir hier immer mal ganz am Ende dann noch droppen, dann könnt ihr uns gerne auch bei Spotify natürlich folgen und dort die Playlist finden mit den Songs, die wir hier am Ende gespielt haben, möglicherweise auch mal nur erwähnt haben, die nicht gespielt werden durften. Aber in diesem Monat ist wieder jetzt Gerolf an der Reihe. Er darf sich einen Song aussuchen und ich frage mich, welcher Künstler, welcher Song?
Künstler ist ein Klassiker für mich. Es handelt sich um den Künstler Trettmann. Hm. Der
ist nicht ganz neu hier in dem Kontext. Ja.
Nee, ein, zweimal ist er, glaube ich, gelaufen.
Ja, ist okay.
Der war eine Weile ja mit dem Label Kitsch Creek unterwegs und hat mit DIY, ich glaube 2017, so, naja, schon sehr viel gelobtes und eindrückliches Album veröffentlicht, hat dann so diese Schwarz-Weiß-Phase mit dem typischen Sound dort durchlebt und hat jetzt im Frühjahr wieder so von sich hören lassen, hat dieses Produzenten, ist ein Kollektiv, diese Gruppe verlassen und viele Leute haben sich gefragt, wie wird das wohl so sein, wie wird das klingen, geht das überhaupt, Tretti ohne die, eigentlich ist er doch mit denen groß geworden. Und ich habe nicht als erstes was gehört, sondern ich habe als erstes was dazu gelesen und habe gesehen, jetzt ist dabei Florida Juicy. Sagt dir Florida Juicy was?
Ehrlicherweise überhaupt nicht.
Der lief nämlich auch schon hier, weil das ist nämlich einer, der produziert viel von Verifiziert. Mit ihr zusammen.
Ja.
Und seitdem ich neulich ein Verifiziert-Jahr hatte, wo ich mich komplett durch ihren Katalog gehört habe und das eine super Künstlerin finde, habe ich gedacht, nein, Tretti mit ihm zusammen, habe reingehört und ich finde es ziemlich gut. Und jetzt kommt einer meiner Favorites, der EP Your Love is King und der Song heißt Woanders. Und manchmal ist man ja vielleicht auch gern woanders. Beim Radfahren ist man sowieso gern woanders. Und ja, ich finde den Typen einfach gut.
Sehr gut. Trettmann lässt also wieder was von sich hören. Wir lassen auch wieder was von uns hören. Nächsten Monat dann gerne auch auf der Eurobike. Lasst auch gern was von euch hören. Wir sind raus für den Juni 2024. können uns sehen auf der Eurobike oder dann eben ganz regulär hören bei der nächsten Ausgabe am 5. Juli. Ich sag schon mal tschüss.
Ich sage auch tschüss und bis dahin, bis zur Eurobike sind wir hoffentlich alle irgendwann auch mal irgendwo woanders. Und dafür und für alle anderen Wege wünsche ich gute Fahrt. Bis dahin. Ciao.
Tschüss.
Step, steppe heute raus, rocke Neon, gelbes Fit, bin fully equipped, bin ein Alien. Alien. Mm. Hänge Backstage und well, bin das Good Vibes Kartell, einfach nicht von dieser Welt, wie ein Alien. Alien. Hab einen neuen Banger, noch 10 andere in der Kammer. Beat ballert Maradona. Na 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 na. Ganze Welt geht schwanger. Bless Race Banner. Victor Thompson und Ghana. Wohne eigentlich woanders, bin hier nur zu Besuch. Glaube, wir haben nicht dieselben Standards. Schau auf mein Kompass, mein Glück liegt woanders. 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 Mein Herz, mein Kopf, woanders. Ich muss hier fort. Woanders, bye bye und Gott. Woanders, woanders. Hele kein King, war nie hier um zu gewinnen. Wollt nur meine Lieder singen, ich bin ein Alien. Glaub, bin auserwählt, hab sie alle überlebt. Man hat dir von mir erzählt, bin ein Alien. Alien. Nach allem, was ich hier so gesehen hab, weit weiß, passe nicht in euer Schema. Ich hab die Alien-DNA. Nicht mehr, nicht weniger. Steig in mein Raumschiff und ich hebe ab. Meine Zeit hier limitiert, ihr versteht immer. Hier zu bleiben tut mir leid, wär ein Fehler. Doch werd immer an euch denken, Leben lang, Leben lang. Glaube, wir haben nicht dieselben Standards. Schau auf mein Kompass, mein Glück liegt woanders. 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 Mein Herz, mein Kopf, woanders. Ich muss hier fort, woanders. Bye bye und Gott. We'll be right back.